온다.
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 스티븐 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Moin, hier sind wir wieder mit dem aktuellen Onda Info 228.
Und los geht's mit den Nachrichten.
In Uruguay wurde der Ex-Diktator Bordaberry zu 30 Jahren Haft verurteilt.
Im Anschluss hört ihr ein erschreckendes Resümee des vergangenen Jahres in Bezug auf die andauernden Femizide in Mexiko und Mittelamerika.
Außerdem hat die kolumbianische Staatsanwaltschaft jetzt vorläufige Zahlen über die von den Paramilitärs ermordeten und vertriebenen Menschen veröffentlicht. Zahlen, die nicht ganz unumstritten sind.
Und die Beiträge?
Der neueste Film von Dario Azzolini und Oliver Ressler ist jetzt in den Kinos gestartet. Die beiden Filmmacher wollen damit der wachsenden Desinformation über Venezuela entgegentreten. Im Gespräch mit Viviana Uriona erzählt Azzolini, wie sich Venezuela zurzeit von unten gesehen entwickelt.
Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit der kolumbianischen Rapband Los Renacientes, was so viel heißt wie die Wiedergeborenen. Mit tatkräftiger Unterstützung der Menschenrechtsorganisation Colco tourten sie im vergangenen Sommer in zahlreichen Städten in Spanien und Deutschland. In Berlin konnten wir mit One, Armin und Ali ausführlich über ihr Projekt und über die Situation in Kolumbien sprechen. Sie erzählten von ihren Erlebnissen, ihrem politischen Rap-Projekt und was Rap in Kolumbien für sie bedeutet.
Der uruguayische Ex-Diktator Juan María Bordaberry wurde in Montevideo zu 30 Jahren Haft verurteilt. Zunächst wurde er für die Anführung des Staatsstreichs von 1973 zu 15 Jahren Haft verurteilt. In der Rechtsgeschichte Lateinamerikas ein bisher einmaliger Fall. Begründet wurde das exemplarische Urteil damit, dass erst der Umsturz die weiteren Handlungen des Regimes wie Parteienverbote, Medienzensur und systematische Verfolgung Andersdenkender ermöglichte. Weitere 15 Jahre Haft summieren sich aus den Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Bordaberry während seiner Amtszeit beging, darunter das aktive Verschwindenlassen von mindestens 9 Personen sowie Verfolgung, Unterdrückung, Folter und Mord an politischen Gegnern.
"2009 gab es in Guatemala 720 Frauenmorde, in El Salvador 579 Femizide und in Honduras 405, während in Nicaragua 79 Ermordungen von Frauen registriert wurden",
erklärte vor kurzem María de la Luz Estrada Espinosa von dem lateinamerikanisch-katholischen Frauenrechtsnetzwerk Católicas por el Derecho a Decidir. Femizid, das bedeutet so viel wie die Ermordung von Frauen aufgrund der Tatsache, dass sie Frauen sind. In Guatemala wurde 2009 im Durchschnitt alle 12 Stunden eine Frau ermordet, womit das winzige Land ganz oben auf der Femizid-Weltrangliste steht. Und zwar ohne, dass die Täter mit staatlicher Verfolgung zu rechnen hätten, kritisiert die guatemaltekische Frauenbeauftragte Gabriela Núñez.
"Wir stehen im ständigen Kontakt mit den Behörden, um herauszufinden, warum die Staatsanwaltschaft in dieser Angelegenheit so ineffizient ist. Die Antwort ist immer die gleiche, dass sie zu wenige Ermittler hätten, die zudem zu schlecht ausgebildet seien und dass zu wenige finanzielle Mittel zur Verfügung stünden."
2009 hat es in Mexiko und Mittelamerika zusammen über 2300 Morde an Frauen gegeben. Beobachterinnen stellen die Frauenmorde vor allem mit der innerfamiliären Gewalt in Zusammenhang. Sie wurden von Männern an ihren Frauen verübt, weil diese beispielsweise die ständig erfahrene Gewalt polizeilich zur Anzeige bringen wollten oder etwa auf ihr Recht auf Bildung und selbstbestimmte Sexualität pochten. Die mexikanische Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA hat aufgrund der tagtäglichen Frauenmorde eine traurige Berühmtheit erlangt und den Begriff Femizid geprägt wie kaum ein anderer Ort. Neben der innerfamiliären Gewalt halten hier der Drogenkrieg und der damit verknüpfte Menschen- oder besser Frauenhandel als Gründe für die vielen Morde her. Auch hier geben Polizei und Staatsanwaltschaft sich weitgehend machtlos.
Diciembre, los crímenes de estas mujeres nos impactaron y nos entregaron otro antecedente. Una buena parte de los hombres que mataron a sus parejas se quitaron la vida.
Kolumbien. Nach Angaben der kolumbianischen Staatsanwaltschaft sind in den vergangenen zwei Jahrzehnten über 30.000 Menschen von Paramilitärs ermordet worden. Diese Zahl ergibt sich aus den Aussagen von 4.000 Paramilitärs, die zwischen 2003 und 2006 demobilisiert wurden. Sie nutzten dafür das sogenannte Gesetz für Gerechtigkeit und Frieden, das von der Regierung Uribe beschlossen worden war. Dieses Gesetz reduziert die Gefängnisstrafe für Paramilitärs der AUC auf maximal 8 Jahre, wenn diese ihre Verbrechen gestehen und sich zu Zahlungen an die Opfer bereit erklären. Wie die Staatsanwaltschaft berichtete, gaben die ehemaligen Paramilitärs auch über 1.000 Entführungen, 2.300 Vertreibungen und 2.500 Fälle von Verschwindenlassen zu. Diese Zahlen könnten sich jedoch bis zu vervierfachen, da noch nicht alle Angaben ausgewertet sind. Diese Angaben haben es der Staatsanwaltschaft auch ermöglicht, gegen die Komplizen der Paramilitärs zu ermitteln. So seien auch über 300 Politiker, 100 Beamte und 240 Angehörige von Militär und Polizei in die Verbrechen verstrickt. Das sei alles andere als ein Zufall, wie Ivan Cepeda von der Bewegung der Opfer staatlicher Verbrechen erklärte.
Diese Gruppen haben nicht eigenständig gehandelt. Sie agierten unter der Leitung von hohen staatlichen Stellen, multinationalen Konzernen und einflussreichen politischen und wirtschaftlichen Gruppen, denen sie ihre kriminellen Dienste zur Verfügung stellten.
Nicht nur die Staatsanwaltschaft, auch Anwälte und andere Opferverbände gehen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der von Paramilitärs begangenen Verbrechen wesentlich höher liegt. Zudem gäbe es noch immer aktive paramilitärische Verbände in Kolumbien. So sagte Julio César Pichotti,
wir sind noch immer Opfer paramilitärischer Gewalt, weil wir sie öffentlich angeklagt haben. Wir werden immer noch von den AUC verfolgt.
Erst am 16. Februar wurde ein noch flüchtiger Paramilitärführer, Arnolfo Santa Maria Galindo, festgenommen. Ihm wird die Beteiligung an 2.500 Morden zur Last gelegt. Derweil reichen die Verstrickungen der kolumbianischen Politik mit den Paramilitärs bis ganz nach oben. Selbst der kolumbianische Vizepräsident Francisco Santos Calderón hat nach Aussagen von paramilitärischen Führern mit ihnen zusammengearbeitet. Am 4. März soll er deshalb vor der Staatsanwaltschaft zu diesen Vorwürfen Stellung nehmen. Jedenfalls ist das Thema des Paramilitarismus in Kolumbien weit davon entfernt, zu den Akten gelegt werden zu können. Auch Human Rights Watch hat diesen Monat schwere Menschenrechtsverbrechen von Nachfolgeorganisationen der Paramilitärs beklagt und deren angebliche Demobilisierung als Betrug bezeichnet. Und auch der Anwalt Alirio Uribe erklärte,
sie vertreiben weiter, sie bringen immer noch Leute um, sie lassen auch weiterhin Menschen verschwinden, und zwar mit dem Einverständnis der Behörden, während die Regierung alles leugnet und behauptet, dass es keine Paramilitärs mehr gibt.
Matan y con máscaras se esconden. Fruta múltiples, nuestra selva destruido. maneras de dar y he contaminado nuestros ríos. No comemos tu cuento ni política pendeja. Si fuera por nosotros, estaría hasta la reja. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes en los campos de una manera garrafal. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes a personas en las calles de la ciudad. Como un cerdo derramando la sangre de personas inocentes, que tu vida se te salve. Mira cuánta gente hoy sufre en las ciudades, y el gobierno no hace nada siendo el de las maldades. Al contrario, nos maltratan y nos tratan por la dura. Somos seres humanos y vos sos la basura. Andas sembrando el terror fingiendo ser el mejor. Para mí, vos sos el maldito y el peor. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes en los campos de una manera garrafal. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes a personas en las calles de la ciudad. La guerra que se vive es una guerra injusta hacia el sector campesino, que la vida se la lucha. No se la lucha matando ni tampoco desplazando, sino trabajando con sus hermanos la tierra arando. El sol está caliente, cuerpos afros ardientes, con el hacha y el machete. Esa es la vida en mi gente, no le hacemos mal a nadie, pero si se nos abusa, organización cabida, porque se nos acusa. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes en los campos de una manera garrafal. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes a personas en las calles de la ciudad. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes en los campos de una manera garrafal. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes a personas en las calles de la ciudad. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes en los campos de una manera garrafal. Esto está jodido, asesinato sin piedad, muertes a personas en las calles de la ciudad. Esto está jodido.
Und nun hört ihr ein Interview mit Dario Azzellini über seinen neuen Film aus Venezuela, Comuna im Aufbau.
Worum geht es hier konkret in eurem Film?
Die Berichterstattung bei Venezuela konzentriert sich immer völlig auf Chavez und dabei gerät absolut in den Hintergrund oder gar nicht in den Blick, was für interessante Prozesse eigentlich dort laufen. Comuna im Aufbau handelt genau davon, nämlich von den Prozessen von Selbstorganisierung zur Selbstverwaltung auf lokaler Ebene in Venezuela, wo parallel zu den öffentlichen Institutionen, zu den gewählten Ämtern, zu den repräsentativen Ämtern ein Rätesystem entsteht. Ein lokales Rätesystem zur Selbstverwaltung, das von den Consejos Comunales, also Kiezräten, bis zu einer höheren Ebene aufgebaut wird. Diese Räte haben die Möglichkeit, selbst über Prioritäten zu entscheiden, selbst Projekte vorzuschlagen. Und das Ganze ist nicht repräsentativ, also sie wählen nur Sprecher und Sprecherinnen, aber alles wird in Versammlungen entschieden. Dieser Prozess des Aufbaus von diesen Räten läuft in Venezuela jetzt seit etwa 3 Jahren. Und genau dem geht Comuna im Aufbau nach.
Welche Beispiele habt ihr jetzt für den Film ausgesucht?
Wir filmen zunächst mal in einem armen Stadtteil in Caracas, in Magallanes de Catia. Da haben wir einen Consejo Comunal, der sehr, sehr gut organisiert ist, eine sehr gute Arbeit vor Ort leistet, aber gerade anfängt, sich zu vernetzen. Dann kommen wir aufs Land, nach Barinas, das ist in den Ebenen von Venezuela. Und dort sind wir bei ländlichen Gemeinden vom Frente Campesino, der Bauernorganisation, die dort diese Gemeinden bereits in Comunas, also in der nächsthöheren Ebene, organisiert und wo eben auch noch mehrere Comunas dabei sind, eine kommunale Stadt, das ist die höchste Ebene dann dieser Struktur von unten, zu gründen. Und wir sehen, wie diese Prozesse, die Diskussionsprozesse verlaufen. Also diesen ganzen Prozess der Selbstorganisierung zur Selbstverwaltung. Und danach kommen wir wieder zurück nach Caracas, und zwar nach Petare. Das ist im Großraum Caracas, eben ein weiteres Armenviertel. Und dort sind 29 Consejos Comunales, solche kommunalen Räte, damit beschäftigt, eine Comuna aufzubauen. Und dort sehen wir einerseits den Konflikt mit den Institutionen, also der immer wieder durchkommt natürlich, auch bei den anderen Räten. Aber da halt eben eine Versammlung, wo es um einen konkreten Konflikt zwischen einer Institution und eben diesen Consejos Comunales geht. Und wir können auch beobachten, wie andererseits wiederum auch eine institutionelle Unterstützung dafür stattfindet, dass Dienstleistungen von den Gemeinschaften lokal übernommen werden als Genossenschaften oder beziehungsweise als Unternehmen sozialer Produktion. Das heißt, es ist keine Genossenschaften, es hängt nicht mit Privatbesitz oder sowas zusammen, sondern ist alles unter der lokalen Kontrolle der Leute. Und diese Debatten sind da auch zu sehen. Wie gesagt, was natürlich diesen ganzen Versuch durchzieht, ist die Frage, Staat und Autonomie, also geht das zusammen überhaupt? Und daraus entstehen natürlich alle möglichen Konflikte. Aber wir denken, das ist genau das Interessante und das Spannende, also die Konflikte eben nicht als negativ zu verstehen, sondern als Motor.
Warum diese Beispiele und nicht andere? Oder sind die einzigen Beispiele, die in Venezuela zurzeit gibt?
Nein, es gibt etwa 30.000 Consejos Comunales im ganzen Land. Das Ministerium für Comunas begleitet über 100 Comunas im Aufbau. Die Frente Campesino begleitet über 70 Comunas im Aufbau und zwei kommunale Städte. Offiziell gibt es bisher eigentlich weder Comunas noch kommunale Städte. Also für Comunas gibt es zumindest schon eine Vorgehensweise von den Institutionen, für kommunale Städte nicht mal das, weil das alles noch im Aufbau ist. Gleichzeitig aber zum Beispiel sagt die Frente Campesino, wir haben Comunas und wir haben auch schon mindestens eine kommunale Stadt. Und das ist uns egal, ob das Ministerium sagt, dass es das gibt oder nicht, sondern wir funktionieren als solches und damit arbeiten wir politisch als solches. Obwohl es relativ jung ist, also die Consejos Comunales, die sind als Initiative von unten entstanden, ab Mitte 2005. Das Gesetz dazu folgte erst ein Jahr später. Also es hat sozusagen die Regierung aufgegriffen, was an der Basis lief, und hat dann eben dieses Gesetz dazu gemacht. Das ist auch nochmal reformiert worden, gerade erst vor 1-2 Monaten, nachdem halt eben 2,5 Jahre Erfahrung gezeigt haben, wo Schwächen da drin liegen.
Den Film habt ihr schon gezeigt in den Kommunen, wo ihr gedreht habt. Wie ist das angekommen?
Ja, es war sehr gut. Also es war wirklich so, dass zum Beispiel bei diesen ganzen Szenen mit der Institutionenkritik, da sind die Leute richtig mitgegangen, aufgestanden und haben geklatscht. Also es ist uns auch gelungen, nur aus der Dynamik heraus der Leute zu drehen. Also wir haben keine Frontalinterviews drin, nicht. Und zeigt die Realität der Leute. Und das ist den Leuten auch aufgefallen oder das haben sie besonders geschätzt. Also bei Sachen, die man in irgendwelchen kurzen Reportagen oder in anderen Filmen über die Consejos Comunales nicht unbedingt sieht und schon mal gar nicht in dieser Form. Und von daher ist der Film wirklich also sehr, sehr gut angekommen. Wir haben auch mit dem Kulturinstitut die Vereinbarung getroffen, dass eben die ganzen Communities den dort kostenlos kopieren können, um ihn aufzuführen.
Also Sie können damit was anfangen, können Sie darauf aufbauen und arbeiten.
Oh ja, auf jeden Fall. Also, es gibt verschiedene Vorschläge und Interesse von verschiedenen Organisationen, um den Film für ihre ja, politische Arbeit und Schulungsarbeit zu benutzen in den Gemeinden selbst. Ich denke, wichtig ist eben auch genau wirklich, das mit diesen Konflikten zu sehen. Also zum einen, damit den Leuten klar wird, dass eben diese Konflikte normal sind und dass sie auch wichtig sind zu führen. Und das ist, glaube ich, in Venezuela besonders wichtig, da Venezuela ganz stark von so einem Harmoniebedürfnis geprägt ist, was auch eben zusammenhängt mit dem wirtschaftlichen Modell, mit dem politischen Modell, was es lange Zeit gab, wo im Prinzip eigentlich jeder Konflikt gekauft oder befriedet wurde. Also entweder Repression bekommen hat, aber die erste Option war sozusagen, die Leute zu kaufen und zu versuchen, eben das so alles zu befrieden. Und es herrscht eben aus dieser Kultur heraus ein ganz starkes Harmoniebedürfnis. Und das muss natürlich überwunden werden. Also nicht, dass es falsch wäre, aber es ist natürlich falsch, wenn man Konflikte vermeidet oder nicht ausspricht oder nicht ausführt aufgrund dieses Harmoniebedürfnisses. Das heißt, der Konflikt ist produktiv und es ist wichtig, dass an der Basis genau das auch gesehen wird, als Beispiel, wie solche Communities mit einer ganz klaren Vorstellung, wie sie sich selbst organisieren und was sie machen, in den Konflikt mit Institutionen treten und wie dieser Konflikt gelöst wird. Und eben auch zu sehen, dass es trotz aller Gegensätzlichkeiten oder Probleme mit den Institutionen auch interessant ist zu sehen, dass sich die Institutionen und die hohen Leitenden, die stellen sich dem Konflikt. Also die müssen in die Communities gehen und die müssen mit den Versammlungen sich auseinandersetzen, sich die Kritik anhören drauf und zu gucken, wie sie eben darauf reagieren und darauf eingehen. Also von daher ist trotz aller Probleme und Konflikte, ist selbst das, also selbst die Art, wie diese Konflikte verlaufen oder gelöst werden können oder angegangen werden können zumindest, ist auch aus unserer Sicht völlig ungewöhnlich. Und nicht nur aus unserer, also auch in anderen lateinamerikanischen Ländern ist es sicherlich nicht üblich, dass der Direktor von der Struktur oder von der Institution, die für den ganzen Bundesstaat sich einer Stadtteilversammlung stellt und sich die Kritik anhört und versucht, das zu lösen.
Renunciantes ist ein Gruppe junger Musikanten, aufgerichtet in 1997, in Reaktion auf die dramatische Erfahrung von einer Gruppe junger Desplazados, interne Flüchtlinge, in het Noordoosten von Kolumbien, in der Regio Chocó. Die jongeren en hun familieleden in totaal duizenden, tienduizenden mensen hebben moeten vluchten vanwege een gecombineerde operatie van militairen en paramilitairen in het gebied. En terwijl ze verdreven opgesloten zaten in het voetbalstadion van het havenstadje Turba aan de golf van Urabá, hebben ze besloten om deze muziekgroep op te richten en hun ervaringen te vertalen in rap. En dat doen ze sinds 1997.
Soy chocuano, colombiano, origen africano. La melancolía me vuelve a recordar mi pasado. Pero aquel que lo olvida, él mismo se ha condenado. Seguiremos luchando por el sendero soñado.
Im Sommer 2009 tourte die kolumbianische Rapgruppe Los Renacientes, was so viel heißt wie die Wiedergeborenen, durch zahlreiche Städte in Deutschland und Spanien. Den Rap begreifen sie als eine Form des Widerstandes. Dank der Einladung der Menschenrechtsorganisation COLCO konnten wir in Berlin mit Onel, Amin und Ali ausführlich über ihr Projekt und über die Situation in Kolumbien sprechen. Die drei kommen aus dem Bundesstaat Chocó im Flussgebiet Cacarica an der Grenze zu Panama. 1997 wurden dort 23 Gemeinden durch die Militärs geräumt und vertrieben. Im Jahre 2000 gelang es einem Teil der Gemeinden nach jahrelangen Kämpfen auf ihr Land zurückzukehren. Das Projekt Renacientes entstand noch während der Vertreibung. 5 junge Leute, die anfangen, ihre Erlebnisse und dessen politischen Hintergrund musikalisch zu erzählen.
Nosotros somos Renacientes y estamos aquí presente, pero pues
wir sind Renacientes und wir sind jetzt hier, aber egal wo wir sind, wir repräsentieren überall unsere Gemeinden. Wir sind inzwischen sowas wie Sprecher unserer Gemeinden, auch weil wir über die Musik den Widerstandsprozess besser vermitteln können. Bei einem Vortrag hören die Leute vielleicht zu und merken sich ein paar Wörter, aber bei einem Lied bleibt die Musik im Kopf und dann wollen sie es nochmal hören und kriegen so die Message mit, oder nicht?
Renacientes machen nicht einfach nur Rap. Sie vermischen Rap mit traditionellen Rhythmen wie Alabao, Cumbia oder Chirimia, um, wie sie sagen, ihre kulturellen Wurzeln zu bewahren.
Y a través de todo eso, pues nosotros estamos ahí resistiendo y también conformamos este.
Mit all diesen Mitteln leisten wir Widerstand. Und deshalb haben wir auch diese Rap-Band gegründet, um unseren Protest durch die Musik auszudrücken. Wir fanden, dass die Musik ein gutes Mittel ist, um zu zeigen, was hier bei uns passiert.
Si se está incomodando, lo siento, me estoy expresando.
Pobre que está resistiendo, no al sistema que nos están imponiendo. Mi gente lucha.
A veces hace una persona una canción, otras veces.
Manchmal schreibt eine Person ein Lied, manchmal auch jeder nur eine Strophe. Aber unsere Lieder und Texte werden auch vor der Vollversammlung vorgetragen. Das ist die wichtigste Stimme unseres Volkes. Daran nehmen Jugendliche ab 14 Jahren teil. Sie haben volles Mitspracherecht. Dort stellen wir also unsere Texte und Lieder vor und sie geben ihr Urteil ab, ob sie es gut finden oder ob man ein bisschen die Texte verbessern muss.
In Kolumbien seine Meinung zu sagen, kann nach wie vor lebensgefährlich sein. Sie selber sind noch nicht bedroht worden, aber sie müssen aufpassen, was sie sagen.
In Colombia los grupos de rap son unos grupos que se mueven sobre una línea, es la línea.
Die Rap-Bands in Kolumbien stehen immer hart an der Schwelle, wo sie sich schützen können und wo sie ihren Schutz verlieren. Das läuft so ab. Viele kolumbianische Rap-Bands geben Privatkonzerte. Andere Bands, die auf größeren Events spielen, müssen ihre Texte abmildern. Denn es ist in Kolumbien schon vorgekommen, dass Bandmitglieder ermordet worden sind. Einigen Gruppen wurden Nachrichten übergeben, darin stand, passt auf, was ihr sagt. Denn die kolumbianischen Rap-Bands sind diejenigen, die wirklich sagen, was hier los ist. Also es gibt auch in der kolumbianischen Rap-Szene eine Repression von Seiten der Regierung, des Paramilitarismus und des Kapitalismus.
Sí se ve una represión de parte del gobierno, de parte del paramilitarismo y de parte del capitalismo.
Die Region Cacarica unterliegt wirtschaftlichen und geostrategischen Interessen von Seiten der Regierung. Zum Beispiel die Panamericana zu erschließen,
die Nord- und Südamerika verbindet, sowie den Interessen von multinationalen Konzernen wie Madeiras Darien oder Chiquita Browns.
Die multinationalen Firmen, die in dem Gebiet arbeiten, unterstützen den Paramilitarismus. Genau an den Orten, für die wir ein Abkommen mit der Regierung haben, das besagt, dass es dort keinerlei Militärpräsenz geben darf. Aber es gibt eine Militärbasis in dem Gebiet, die alles kontrolliert und den multinationalen Firmen den Zugang sichert. Sie haben Verträge mit der kolumbianischen Regierung und fördern den Paramilitarismus. Denn das, was sie interessiert, ist, die Leute zu vertreiben, um dann die verschiedensten Monokulturen anbauen zu können. Ich denke, die Ölpalmenanbauer haben eine sehr enge Beziehung mit den Paramilitärs, der Polizei sowie den Militärs, die sie beschützen. Also ist diese Struktur von der Regierung gewünscht und wird von den Paramilitärs aufgebaut, um genau diese Arbeit zu machen, welche die Regierung nicht gerne in ihrem Namen machen würde. Und die multinationalen Konzerne zahlen auch noch dafür, dass die Gemeinden geräumt und die Leute ermordet werden, weil sie das Land wollen.
Auch die Renacientes bestätigen, was zahlreiche Menschenrechtsorganisationen der Regierung Uribe schon seit langem vorwerfen, dass keine wirkliche Demobilisierung der paramilitärischen Gruppen stattgefunden hat.
Uribe ist ein schlauer Lügner, der der Öffentlichkeit vormacht, dass es in Kolumbien Demobilisierung gäbe. Aber wir sind hier und sehen, dass es keine Demobilisierung gibt, sondern eine Legalisierung paramilitärischer Gruppen. Die aktiven Paramilitärs, die selber Menschen ermordet und vertrieben haben, laufen frei auf der Straße rum und sie leben auf unserem Land. Daher sehen wir, dass es keine Demobilisierung gegeben hat. Und das, was als solche verkauft wird, ist in Wirklichkeit eine Vergabe unserer Gebiete an die Paramilitärs.
Y nuestros textos, nuestro mensaje, lo que buscamos es que alejar un poco a los jóvenes.
Also mit unseren Texten und unserer Message versuchen wir, die Kids ein bisschen vom bewaffneten Konflikt abzubringen. Sie sollen nicht so weitermachen und nicht denselben Fehler machen wie so viele vor ihnen, die sich den verschiedenen bewaffneten Gruppen angeschlossen haben. Diesen Krieg gibt es nun schon 50 Jahre und nichts hat sich verändert. Das Einzige, was man sieht, ist noch mehr Gewalt, noch mehr Armut, noch mehr Tote, oder nicht? Wir wollen auch deutlich machen, dass die Unterstützung, die unsere Regierung aus Europa bekommt, auch eine Unterstützung für den Anstieg der Gewalt und der Opfer bedeutet. Was wir brauchen, ist eine Welt, in der wir alle in Würde leben und sich keiner am anderen bereichern will. Wo alle Leute dort glücklich sind, wo sie leben.
Nadie tenga que sacar provecho el uno al otro, ¿sí? Donde cada persona sea feliz, donde vivamos y convivamos uno a los otros.
Soy chocuano, colombiano, origen africano. La melancolía me vuelve a recordar mi pasado. Pero aquel que lo olvida, él mismo se ha condenado. Seguiremos luchando por el sendero soñado.
Seguro, hermano, que el sueño lo están burlando. Aquellos leones que lo están devorando. Desde atrás los negros hemos sido golpeados. Recuerda mi pasado, un pueblo encadenado. Seguiremos luchando en contra de lo que están pensando. Porque con otros medios nos están esclavizando. Diremos no a lo planeado, carretera panamericana para destruir nuestra tierra amada. Cacarica.
Mis ratas podridas impone nuestra polla que me prepara.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de